Herzlich willkommen, Forecast Episode 2. Ich bin der Christian Kugelmeier, Gründer und Geschäftsführer von Vorsprung at Work. Wozu machen wir den Forecast? Der Forecast soll ein Podcast-Format sein, ein Videocast-Format sein, in dem die radikale Subjektivität Platz hat. Mit anderen Worten, in denen Menschen mit Menschen sprechen über Themen, die Menschen bewegen, weil wir einfach glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der Wahrhaftigkeit ein sehr rares Gut ist und in einer Zeit leben, in der wir gerade genau das befeuern dürfen durch Formate, in denen das vielleicht Unaussprechbare auch gesagt werden kann. Und wer meine Stimme kennt, weiß, die klingt auch nicht so ganz taufrisch. Als wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, war ich gerade meine Heilfastenwoche. Jetzt bin ich rekonvaleszent von einer Bronchitis, in dem ich mir auch mit Fieber niedergestreckt hat. Sollte ich ins Husten verfallen, wird mich mein fantastischer Gast retten, der Olaf Schindler, der heute hier die Sonne mitgebracht hat. Alle, die keine Kamera gerade haben, also die es nicht auf YouTube gucken, die haben jetzt leider Pech, weil Olaf hat die Sonne mit reingebracht in Gestalt seiner wundervollen gelben Hose. Olaf ist ein alter Freund unseres Unternehmens, den wir kennengelernt haben im Zuge der Innovationsarbeit in großen Unternehmen, der selber eine Managerkarriere letztlich hinter sich hat und ähnlich wie Elle und ich, Elle, den ihr aus der ersten Folge des Forecasts kennt und ich, irgendwann gesagt hat, nee, das Unternehmertum ist mein Heil, ich möchte mich dem Unternehmertum widmen. Das tut er in sehr innovativer und außergewöhnlicher Form, kennt die Höhen und Tiefen des Unternehmertums wie wir auch und wir haben schon gemeinsam bei Kunden gewirkt, haben gemeinsam schon Dinge gestaltet, die insgesamt in vielleicht etwas konservativeren Kontexten Angebote schaffen, um in Perspektivenwechsel zu kommen. Das war immer großartig mit dir. Und ich freue mich sehr, dass du auch mein erster externer Gast bist. Elle war der erste interne Gast, mit dem wir das Format verprobt haben. Es hat schon ganz viel Freude gemacht. Und jetzt bist du hier, Olaf. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und freue mich auch, wenn du den geneigten Sehern und Hörern bisschen was von dir und vor allen Dingen deinem großen, großartigen Unternehmen Vreda erzählst.
Ganz lieben Dank, Christian, dass ich hier in euren heiligen Hallen in Heidelberg einmal wieder als Gast sein darf. Dann auch noch zum ersten Podcast.
Ja, auf dich, genau. Als wassergetarnter Wodka.
Als wassergetarnter Wodka, genau. Lieben Dank auch, dass du auf meine Hose eingegangen bist, für die, die es nicht hören.
Geilste Hose und auch geile Socken.
Wie du ja weißt, ist es ja auch an uns, immer erstmal uns selber, diesen Optimismus, den wir ja eigentlich schon in uns tragen, immer wieder herbeizuholen und zusätzlich noch das Wetter, was ihr vielleicht gerade auch nicht sehen könnt, aber es ist mal wieder ein grauer Tag draußen. Ja, deswegen die gelbe Hose, die diesen Optimismus mir erstmal ins Herzen hereinscheinen soll, aber dann auch nach außen.
Die schenkt mir schon Gesundheit, die brauche ich gerade dringend.
Die Christe Sonne soll im Übrigen auch ohne meine gelbe Hose bald Einheit gebieten bei uns. Ja, danke für die Einladung nochmal. Frieda, du hast es ja angedeutet, was habe ich vorher gemacht? Also auch ich habe schon, und das eint uns beide ja und eint auch viele und eure Arbeit hier bei Vorsprung at Work, in großen Organisationen versucht, auch nicht inkrementelle Innovation, sondern disruptivere Innovation auch sehr stark vom Herzen getrieben umzusetzen, habe dort meine Erfahrung gemacht, sowohl positive als auch negative. Muss jetzt rückblickend tatsächlich feststellen, wie schwierig es doch dann ist. Also ich kenne mich selber noch viel diskutieren, auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten, warum denn wenig Innovation kommt. Da bin ich heute am Tisch einer derjenigen, der es wirklich auch rüberbringen kann aus eigener Erfahrung. Ja, und wo ich auch immer wieder mich dabei erwische, jetzt Patterns zu lesen oder mich mit Leuten zu unterhalten, die es immer wieder probieren, die gegen Dinge oder Widerstände stoßen an sich selber, aber auch an der Organisation, wo ich schmunzelnd sitze und mich ertappt fühle. Ja, ich weiß genau, was als nächstes kommt sogar. Mhm. Also wenn ihr glaubt, das war jetzt der größte Widerstand, dann viel Erfolg, viel Spaß, da kommt noch einiges mehr. Ja, und habe mich dann entschieden, du hast es angedeutet, die Vreda zu gründen. Eben auch aus einer, ich weiß gar nicht, einer inhaltlichen Überzeugung, dass es dann doch schwer ist, in diesen großen Organisationen einem Nudge, den ich auch bekommen habe, den es, glaube ich, im Leben auch braucht, einfach weil es in diesem großen Unternehmen, für das ich tätig war, damals nicht weiterging. Also da war auch dieser externe Schubser dabei, den es brauchte und einer, und das stelle ich heute fest, 3 Jahre nach der Gründung, einem inneren Antrieb, der mich eigentlich immer hat, Unternehmer sein wollen. Und was mir heute Leute auch widerspiegeln, auch bin. von der Persönlichkeit, nämlich schnell wirksam werden zu wollen und nicht sich in großen Organisationen zu konsensual, sage ich mal, auf eine nicht mir zufriedenstellende Lösung einigen zu können.
Erzähl mal die Gründungsstory aus dem Bus.
Die Gründungsstory aus dem Bus, ja, das ist tatsächlich ganz witzig und für viele kommt es dann immer daher. Gründen ist ja schon so ein Thema, das ist nicht immer ganz so einfach, gerade hier bei uns. Es war damals so, dass wir aus diesem Konzern bin ich halt ausgestiegen, weil der Konzern auch einfach keine Perspektive mehr geboten hat, respektive in der Form auch gar nicht mehr bestand, wie das ja häufig so ist. Und dann sitzt man da, ich selber habe 3 Kinder, 3 Mädels und eine Frau. Dazu kommt noch, dass das mittlerste Kind einen Asperger-Autismus-Syndrom hat, sodass meine Frau gar nicht arbeiten kann regulär, also einem ganz normalen, ich sag mal, Bürojob nachgehen kann. Und wir hatten immer den Wunsch, unseren Kindern in recht jungem Alter noch andere Perspektiven zu geben, die eben nicht den klassischen Schulalltag hat und man ist beschränkt auf die Ferien, um dann so ein bisschen, ich sag mal, Auslandserfahrung zu machen oder auch neue Einflüsse zu sammeln. Und wir hadern immer mit dem Bildungssystem, so dass immer unser Traum war, einfach mal rumzufahren. Rumzufahren, Kinder rauszuziehen, sie nochmal atmen zu lassen, ihnen neuen Perspektiven zu geben. Und das bot sich natürlich dann zu der Zeit an, wo auch ich quasi nicht mehr in Lohn und Brot stand. Die Nachbarn und viele Freunde haben gesagt, 2 Arbeitslose mit 3 Kindern unterwegs im Bus und wissen nicht, wo sie morgen pennen. Es hat mir auch, muss ich ehrlich sagen, am ersten Tag, ich kann das sehr gut rekapitulieren, wie ich da am Fahrersitz stand, in einem VW T6, obendrauf so ein Backpack, hinten noch so ein bisschen was drauf und die Nachbarn, glaube ich, an ihren Fensterscheiben standen und sagen, jetzt sind sie ganz durchgeknallt. Ja, die haben beide keinen Job und los gehen sie. Und für uns war es rückblickend der absolute Traum. Und ich glaube, das, was du andeutest oder fragst ja auch die Gründung, das hat mir nach wenigen Wochen schon, ich weiß, wir waren damals Richtung Norden dann hoch, Richtung Dänemark, auch eben die Freiheit gegeben, den Abstand zu geben, etwas, was augenscheinlich erstmal total unvernünftig ist, nämlich von dort aus mit 2 anderen, die noch vor Ort waren, also in Essen, da wo die Firma ist, zu gründen. Mhm. Und im Prinzip sich noch mutigere Dinge auch zu wagen. Mhm. Und ich würde es heute nicht anders machen.
Ja, geil. Wir werden auf das unternehmerische Schicksal von dir und uns sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal zu sprechen kommen und auch auf die Rahmenbedingungen, auf die wir da draußen gerade treffen. Wiederkehrendes Element in diesem Forecast ist unser Check-in. Und auch da wieder herzliches Mitleid mit allen, die nur der Audiospur folgen, weil wir haben dieses großartige Etwas hier. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Eine Statue, ein Relikt, wie auch immer, aus der Aztekenzeit oder was auch immer, aus Plastik, furchtbar hässlich, dem ich jetzt diese Check-in-Frage aus der Nase ziehe. Und da steht jetzt irgendetwas drauf, was wir uns nehmen können als Frage. Jetzt muss ich nur lesen können. Wann habe ich zum letzten Mal etwas zum ersten Mal ausprobiert und was war das? Wann habe ich zum letzten Mal etwas zum ersten Mal ausprobiert und was war das? Fällt dir was ein?
Mir fällt spontan ein, dass ich irgendwo extremst gut asiatisch essen war. Und ich habe es absolut geliebt. Natürlich habe ich nicht das asiatische Essen das erste Mal ausprobiert.
Muss ich gerade sagen.
Aber ich habe gesagt, jetzt machst du es zu Hause, kochst es nach. Mhm. Aber in aller Perfektion. Hab mir alle Zutaten zusammengesammelt, mir mit aus meiner Sicht das beste Rezept rausgesucht und habe es versucht nachzukochen. Muss sagen, ich bin gnadenlos gescheitert.
Ehrlich?
Also es war überhaupt nicht der Geschmack, den ich mir da erhofft oder erwünscht hatte. Aber das war, ich koche gerne und glaube ich auch gar nicht so schlecht, aber an das Asiatische wage ich mich jetzt erstmal nicht mehr ran.
Wann habe ich letztes Mal was ausprobiert? Zum ersten Mal ausprobiert, was war das? Mir fällt jetzt spontan das Eisbaden ein, das ich diesen Winter für mich wirklich entdeckt habe. Eher so, weil ich dachte, ich muss mal was anderes machen und irgendwie hatte ich Angst und gleichzeitig dachte ich, das ist bestimmt ganz cool. Und dann war es ganz klar, dass ich plötzlich in dem Moment, wo ich es tat, wusste, davon werde ich nicht mehr lassen. Jetzt ist es schon wieder zu warm draußen, dass man irgendwie in die Seen reinspringen kann und echt dieses Gefühl entwickeln kann. Aber so bei 1, 2, 3 Grad Wassertemperatur, das fand ich schon alles ziemlich geil. Und das wird mich auf jeden Fall mein Leben lang jetzt weiter begleiten, weil das Gefühl, das sich dadurch einstellt, einfach ein ganz außergewöhnliches ist. Und vielleicht ist Eisbaden auch eine ganz gute Metapher, weil die Art und Weise, wie im Augenblick wir unser Wirtschaften betreiben, fühlt sich ja so ein bisschen an, als würde man eigentlich permanent in Wasser schwimmen, das einen nicht so richtig komplett willkommen heißt, als das, was man ist. Ja, also sprich, permanent sind eigentlich die Rahmenbedingungen so, dass es einen fröstelt und dass man sich denkt, in welcher Art und Weise macht das Sinn und habe ich aus mir selbst heraus genug Energie, um vielleicht das Wasser irgendwie mal aufwärmen zu können oder irgendwann bei Rahmenbedingungen anzukommen, die mir persönlich besser taugen, als jetzt ständig den Kampf meines Systems gegen die Umweltbedingungen ausgestalten zu müssen. Also wenn du in kaltem Wasser bist, dann wird dir irgendwann, werden dir deine Hände, deine Füße, deine Beine, Arme, Extremitäten signalisieren, jetzt ist es mal Zeit, langsam rauszugehen. Und so ein bisschen fühlt sich Unternehmertum jetzt für mich auch immer noch an, ja, das Gefühl, etwas Neues in die Welt zu bringen, das teilweise von der Welt auch so gar nicht gewollt wird, ja, wo die Welt irgendwie sagt, das hört sich zwar cool an, das verstehe ich zwar, alles irgendwie ganz nett, aber for what it's worth will ich irgendwie lieber nicht haben, ja, sondern nee, ich bleib lieber in meinen Strukturen, ich bleib lieber da, wo ich irgendwie bin. Und wie blickst denn du darauf? Wie kalt ist denn das Wasser im Augenblick um dich rum?
Ja, super, super spannend. Finde die Metapher und Überleitung auch echt total gut. Und das Eisbaden muss ich, glaube ich, auch mal ausprobieren.
Schwerste Empfehlungsgeil.
Ja, glaube ich. Ja, glaube ich dir. Werde ich mal tun und dann berichten. Ja, wie kalt ist das Wasser? Es ist kalt. Es ist immer noch kalt. Absolut. Es ist, ich versuche jetzt mal in der Metapher zu bleiben. Ich glaube, Leute, die sich überhaupt wagen, das zu tun, was du dort machst, nämlich ins Wasser zu springen, ja, entweder unternehmerisch oder auch wirklich dann in Form von Eisbaden, merken schon, es tut sich was. Ja, es ist also nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, das lässt es zweite Mal sein. Ich meine, du hast es ja auch immer wieder getan. Aber es ist sehr widerstands-, sehr beharrungsfähig. Also das muss man schon sagen. Mhm. Also das System ist nach wie vor sehr behaart. Und du hast so schön gesagt, die Leute wissen nicht, dass sie es wollen. Ich glaube so ein bisschen, sie brauchen es nicht. Also momentan ist vieles danach ausgerichtet, was sie wirklich brauchen. Brauchen, ausgerichtet an den alten materiellen Dingen, die man vermeintlich braucht. Ja. Ja, materiellen, aber auch Sicherheitsthematik und so. Und darauf einzahlen tun natürlich viele der etwas nachhaltigeren Ideen, die uns beide jetzt unternehmerisch rumtreiben, natürlich erstmal augenscheinlich nicht. Mhm. Das ist jetzt nichts, was du notwendig dafür brauchst, um das alte System weiter aufrechtzuerhalten, um dich ein bisschen sicherer in diesem unsicheren Umgebungsparametern oder ein bisschen wärmer fühlst vom Körper, sondern es ist eher was dich auf lange Frist vorbereitet auf das kalte Wasser. Ja, und nicht einfach einen Heizstab, den du mitnimmst, dass um dich herum es zumindest ein bisschen wärmer wird. Und das Gefühl habe ich gerade auch im unternehmerischen Kontext, dass auch Ideen, auch jetzt Startups, die sich deutlich leichter tun, deutlich leichter, ich sage, leicht tut sich, glaube ich, gar kein Startup, aber deutlich leichter, die sehr nah einfach an dem Altsystem angelehnt sind. Hm. Ja, also salopp gesagt, ich mache gewisse Prozesse, ich digitalisiere die. Ich gucke da oft immer drauf und sage, das wäre für mich intellektuell nicht die Riesenherausforderung, trotz großem Respekts. Als auch würde ich immer sagen, das müsste doch eigentlich von den Konzernen selber kommen. Ja, ja, also dass ich nach Einführung eines Telefons nicht weiter faxe. Ja, das tun bei uns ja auch noch die ein oder anderen Institutionen, aber da denke ich mir, das ist evolutionäres Unternehmertum, was ich eigentlich von jedem Unternehmen, was irgendwie halbwegs wettbewerbsfähig da steht, per se verlangen würde. Also ich würde als Vorstand sagen, wieso muss ich einen Startup-Accelerator bauen, der mir meine analogen Prozesse ein Stück weit digitalisierter macht.
Okay.
So, und das sind die Leute übersetzt, die mit einer etwas dickeren Jacke oder einem Neoprenanzug ins Eisbaden gehen. Das brauche ich, das ist gut, weil es war mir zu kalt, das macht das Ganze ein bisschen angenehmer, kann ich nochmal 3 Minuten länger drin baden, ja, man bleibt wettbewerbsfähiger, vermeintlich nochmal. Hilft das auf lange Sicht? Nein.
Ist ja jedem selbst überlassen, was er macht, ja. Also von wegen, wenn wir hier über die Macht der Subjektivität sprechen, kann ja jeder sich so navigieren durchs Leben,
absolut,
wie er oder sie das für richtig hält insgesamt. Ich habe mit dieser Brauchen-Vokabel ein kleines Problem, ich glaube nicht, dass Menschen im Augenblick sich holen, was sie brauchen, sondern ich glaube, dass sie sich holen, was sie wollen. Und das ist die Konsequenz letzten Endes von jetzt über einem Jahrhundert lang totaler Fülle, in der wir irgendwie gelebt haben, in der wir auch suggeriert bekommen haben, hol dir mal, was du willst. Ja, was du willst, das darfst du haben, das steht dir zu. Dafür hast du im Zweifel hart gearbeitet. Und letzten Endes ist das ganze Konstrukt, auch Eigentum, ja etwas, was einem selber in großer Art und Weise irgendwie vielleicht hilft, von dem man aber durchaus reflektieren darf im Sinne von, was nutzt eigentlich die Tatsache, dass ich etwas habe, der Gemeinschaft? Und dieser Gedanke, der ist halt ein Stück weit in der Welt ein bisschen verloren gegangen, beziehungsweise er kommt gerade mit Macht zurück, weil wir gerade merken, dass das ganze Ego-Shooting-Game halt äußerst endlich ist. Ja, also das ist Robert Habeck hat das ganz wunderbar auf der OMR jetzt gestern in Hamburg gesagt. Er hat gesagt, unsere Welt ist letzten Endes bedroht von innen, also von der permanenten Spalterei aus dem Innen raus, dass die Verbindung kappen will im Sinne von ich und meine Sicherheit und lass mich bloß mit dem Andersartigen in Ruhe. Dann von dem ganzen Imperialismus, der draußen tobt, im Sinne von Russland verleibt sich die Ukraine ein und sagt hier ich und mein Reich und meine territoriale Souveränität und so weiter und auch wiederum nicht nach außen geguckt beziehungsweise vielleicht sogar gesucht, das Außen zu zerstören. Und dann das ganze Thema Klima, von dem Robert Habeck auch richtigerweise sagt, da geht es eigentlich nicht um das Klima, sondern es geht darum, dass uns Menschen überhaupt eine adäquate Grundlage zum Leben insgesamt bleibt. Was ja alles Dinge sind, die, wenn ich nur meinen persönlichen Willen betrachte, wo ich versuche, mich vom Leben zum Tod zu navigieren, möglichst komfortabel, ja, das dem massiv in irgendeiner Form entgegenstrebt. Weil ich habe ja eben als Mensch auch die Verantwortung, nicht nur für mich zu sorgen im Sinne von meinen Willen irgendwie zu bedienen, sondern mir zu überlegen, in welcher Art und Weise bin ich denn eigentlich in diesem großen gesellschaftlichen Konstrukt eingebettet, das von mir auch in irgendeiner Form mitverlangt, dass ich mich darum kümmere, dass es morgen eine gute Zukunft gibt. Das geht ja weit über das, was ich will, hinaus. Und wenn ich anfange, wieder mir zu überlegen, was ich denn wirklich brauche, um adäquat für mich und auch für andere zu leben, dann komme ich sehr deutlich weg von der ganzen Konsumpeitsche, die uns da draußen überall die ganze Zeit ereilt, sondern da bin ich bei etwas, okay, ich darf mich und den ganzen Lebensstandard, den wir uns hier aufgebaut haben, erstmal reflektieren. Ja, ich muss ihn gar nicht notwendigerweise unbedingt abbauen, aber ich muss erstmal überlegen, okay, wofür nutzt mir das denn eigentlich? Brauche ich immer noch mehr oder brauche ich eigentlich weniger, um irgendwann in so einem gesellschaftlichen Paradigma anzukommen, das eins von Teilen, von Teilhabe, von Verbindung, von Füreinander, Miteinander ist, versus dem ganzen Ich-Gedöns. Das uns einfach jetzt auch gesellschaftlich, kulturell in die Wiege gelegt worden ist. Ja. Und ich glaube, die Form von Abstraktion zu finden aus sich selbst heraus, das ist ein bisschen Gebot der Stunde. Und der Robert Habeck hat das gestern sehr deutlich gesagt. Ja, bei aller Partysucht, auch der OMR in Hamburg, überlegt mal, unter welchen Rahmenbedingungen das alles gerade stattfindet. Und überlegt mal, unter welchen Rahmenbedingungen, ihr euch das Koks durch die Nase zieht oder was auch immer. Die Welt hat gerade andere Themen, ja, und die Themen werden immer dringlicher. Und wenn wir nicht als Menschen anfangen, dahin zu schauen, dann wird es halt immer dunkel. Und ich glaube, das geht halt mit jedem Einzelnen von uns los.
Ja? Absolut, also da bin ich völlig bei dir. Und in unseren Unterhaltungen, das wirst du bestätigen, erwiegst du bist ja früh auf diese Reise gestiegen, das mit dir selber auszumachen und hast auch das nötige Umfeld und hast auch den nötigen, ich sag mal, das nötige Selbstbewusstsein, das A, intellektuell zu verstehen, aber auch wirklich in Taten umzusetzen. Und selbst du, dir fällt es immer wieder auf, bin ich mir sicher, wie du von diesen alten Patterns dann doch getrieben bist und auch immer schon mal wieder auf dieser Reise selber in gewisse Zweifel, aufgrund des sehr großen Drucks, der ja nun mal ausgeübt wird. Und was ich mich frage, was du sagst, mir hat auch die Rede, by the way, unheimlich gut gefallen und auch imposant die Art und Weise für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wie er es rübergebracht hat. Mhm. Nicht nur in dem, was er da vermittelt hat, sondern es wirkte wirklich authentisch auf mich, extremst authentisch. Aber was will ich sagen? Ich will sagen, ja, ich glaube, diese OMR, ja, Ambivalenz zwischen dem Feiern und Koksen und Performance-Marketing, höher, schneller, weiter. Das Feiern ist ja auch oft ein Reflex auf diese Unsicherheit, nicht richtig mit umzugehen. Mhm. Also das ist ja gar nicht so weit auseinander, wie es erstmal augenscheinlich ist,
ja.
sondern es ist ja auch irgendwie eine Flucht, aber noch nicht so richtig wissen, wie fange ich denn eigentlich an? Mhm, was mache ich denn erstmal überhaupt? Und da stellt sich für mich die große Frage, die ich unheimlich interessant finde. Das kommt natürlich sehr schnell alles. Was sind die Treiber? Um nochmal darauf einzugehen, was Robert Habeck da, diese drei Facetten, die er nannte, von innen, außen als auch Klima, sind ja alle miteinander, hängen die ja zusammen. Es sind ja nicht drei Aspekte, wo man sagt, guck mal, was für ein Zufall. Mhm. Ja, es ist ja statistisch eigentlich gar nicht möglich, dass alle drei parallel stattfinden. Nein, die haben ja alle das gleiche Pattern dahinter, nämlich eine extremst aus meiner Sicht schnelle Änderung, getrieben durch Technologien auch, ja, aber natürlich nicht nur, getrieben durch Menschen, die gewisse Altsysteme bedrohen.
Ja.
Und das verursacht dann natürlich bei Menschen wie Wladimir Putin ein Gefühl, hier steht was, was mich ausmacht, ja, im Risiko. Mhm. Das gilt für die innere Sicherheit, auf die er dort eingegangen hat. Das steht aber auch für den Klimaschutz. Also machen wir uns nichts vor. Vieles, klar, ich selber habe da meine Historie ja drin. Ich habe, glaube ich, 2006 die erste Studie für Greenpeace mal geschrieben. Und weiß, dass sich ganz, ganz viele der heutigen alten Patterns von Unternehmen bis hin zu Städten etc. davon auch bedroht sehen. Hm. Ja, wenn wir irgendwann, um es mal ganz faktisch, auf Balkon-PVs, die sich selber versorgen, und wenn ich dann Überschuss habe und der Nachbar noch Bedarf hat, schicke ich ihm das über eine Blockchain rüber. Mhm. Da hat natürlich keiner Bock drauf. Ne? Also ja, zumindest, also an sich klingt es ja erstmal total logisch.
Klar.
Ja, ja, also jeder wird sagen, naja, das ist doch eigentlich die absolute Perfektion. Und vieles dessen ist technologisch möglich. Die Frage ist nur, wer ist nach alten Maßstäben gemessen alles ein Verlierer und erzählt anderen und lässt sie glauben, dass sie dabei auch verlieren werden und sorgt dafür eben, ja, dass dieser ganze Prozess, der ohnehin schon lange dauert wahrscheinlich, weil es ja eine wahnsinnige Herausforderung für jeden Einzelnen bedeutet, aber den dann noch gesellschaftlich kontextual eingebettet in die Technologien mit Beeinflussung vieler, die Verlierer sein werden,
ja,
und das noch nicht einsehen wollen, das ist ja der Wahnsinn eigentlich, ja, wo ich hoffe, dass wir das Wettrennen gegen die Zeit, was auch immer heißt die Zeit, ich weiß nicht, wann, wo, wie der Endpunkt ist, ja, wenn es vielleicht ein mächtiges Monopol gibt, dessen, der alle unsere Meinungen nach seinem Sinn beeinflusst oder nicht. Aber da sehe ich für mich so diesen interessanten Aspekt, wie viel Zeit können wir uns geben? Mhm. Und was heißt, wenn wir es in dieser Zeit nicht schaffen, ja, ohne ein Ziel ganz konkret zu haben?
Ja, ich meine, wir kriegen ja einfach einen Weckruf nach dem anderen. Ja, also Corona war so ein netter kleiner Hinweis von der Natur irgendwie, jetzt überhöhe dich mal nicht über mich und jetzt kommen die ganzen Kriege und die ganzen Bedrohungen halt immer näher und Stapelkrisen und keine Ahnung was. Und trotzdem stelle ich halt fest, dass auch in meinem jetzt mal weiteren Umfeld, im näheren Umfeld tatsächlich nicht, aber im weiteren Umfeld einfach in harter Art und Weise weitergelebt wird, wie immer gelebt worden ist, ja. Und nochmal, die Widersprüche werden in unserer Zivilisation auch immer noch bleiben. Leute werden Fleisch essen, Leute werden Auto fahren, Leute werden fliegen und so weiter. Das ist auch alles in Ordnung. Ich glaube aber, dass der Bewusstseinskorridor für die Dinge, die man tut, gerade deutlich größer wird. Also ich glaube, dass auch die Menschen, die per se in diesen alten Strukturen verhaftet sind, also ich nehme jetzt zum Beispiel meine Eltern, die eine große Denkoffenheit haben, aber die halt immer noch die Stabilität insgesamt sehr wertschätzen, dass auch da einfach die ersten kleinen Cracks im Beton sichtbar werden, durch die das Licht so langsam eindringt. Ja, und ich sag nicht, dass das Licht auch besser ist als das Dunkle. Ich glaube nur, dass wir diese Form von Polaritätenkompetenz und von der Notwendigkeit, sich für das Neue und andere zu öffnen, einfach wirklich dringend brauchen für die Wirklichkeitsbewältigung, wenn uns die Welle da draußen nicht überrollen soll. Und wenn wir nicht bereit sind, nach Maßstäben des alten Systems, wie du es nennst, zu verlieren, werden wir das nicht schaffen. Und wenn ich mir meine eigene Biografie angucke, also ich glaube, es wird so wahnsinnig viele Leute geben, die mich als so einen fucking Loser irgendwie betrachten bei den ganzen Dingen, die ich irgendwie mache. Und du genauso, ja. Irgendwie deine Nachbarn, ey, so ein intelligenter Kerl, jetzt sitzt er irgendwie in seinem Bulli und fährt mit seinen drei Kindern hier, macht hier einen auf Hippie und fährt hier durch die Welt und hat keinen Job. Ey, what the fuck, ja. Und die Schönheit dessen, was das aber ausmacht, ja, das ist für viele Leute total abstrakt. Ja, weil diese Art von linearem Leben im Sinne von, weiß ich nicht, einen Job ein ganzes Leben lang oder immer nur aufgestiegen und in keiner Art und Weise mal persönlich geprüft vom Außen oder auch von innen. Ich meine, der Druck nimmt ja auch in den Menschen permanent zu, ja. Aber die Nicht-Nachvollziehbarkeit dessen, was dann teilweise in der neuen Welt insgesamt passiert, das ist schon bemerkenswert. Und trotzdem merke ich, wie extrem neugierig Menschen einfach werden, ja. Wie viele Menschen einfach beginnen zu fragen, auch teilweise so ein bisschen aus der Wertung rauskommen. Die Wertung ist ja dann das beliebte Instrument im Sinne von, es ist halt ein Loser, ja, und brauchst dich nicht mit abfinden, sondern abtun, der ist halt weg, ja. Aber die Faszination des anderen, die fängt langsam an, um sich zu greifen. Und das ist eben genau die Antithese zu Habeck, dass die Faszination am anderen irgendwann auch das wirkliche Gemeinschaftliche ausmacht, dass ich es nicht dämonisiere, sondern dass ich es als solches einlade, also das Fremde, ja, das Fremde und das vielleicht Angstmachende. Ich meine, kein Mensch kann bei gesundem Verstand ernsthaft sagen, ich gehe jetzt in dieses 2 Grad kalte Wasser, setze mich da 5 Minuten hin, das ist so kontraintuitiv und gleichzeitig, wenn du es erlebt hast, im Sinne von erlebt, ja, und nicht nur darüber geredet hast, dann merkst du, wozu dein Körper insgesamt imstande ist, wenn du ihn diesem Schmerz aussetzt. Und das ist einfach total faszinierend, ja, das ist einfach total fantastisch, weil du merkst, du bist generell für diesen Schmerz gebaut. Aber wir haben uns so aus dem Schmerz rauskonditioniert in unserer puppigen Gesellschaft, auch aus dem sozialen Schmerz, auch aus dem Diskursschmerz, auch aus dem nicht verstehen können Schmerz, weil sofort gesagt hat, nee, der ist doof. Das ist doof, ist weg für mich. Ja, AfD sagt, puh, das ganze liberale Gedöns, die ganze Wokeness, fuck it, ja, weg damit. Das ist so wirklichkeits- und naturnegierend, dass wenn wir das in der Art und Weise weiter betreiben, wir einfach nicht auf den grünen Zweig kommen werden. Aber ich bin hoffnungsfroh. Ich glaube, wir kommen da gut raus.
Um da eben noch drauf einzugehen, genauso sehe ich das auch. Und ich glaube, also wenn ich das heute wahrnehme, erstmal, ich bin gerne Loser dann. Also
ich auch. In den Augen, ich finde, mein Loserleben ist fantastisch.
Auch mein Loserleben. Ne? Ja. Ich glaube, da sind wir ja uns auch einig. Aber ich sehe auch genau der Anfang, sich darüber Gedanken zu machen, merke ich auch wirklich Monat für Monat, Jahr für Jahr mehr im bekannten Verwandtenkreis. Ich beobachte quasi wirklich immer wieder ähnliche Prozesse bei Menschen. Und die teilen sich auf in denen, die natürlich so wie ein First Follower, ja, der wirklich schon proaktiv sich ausprobiert und sagt, da machst du mal so ein Eisbaden. Mhm. Oder was weiß ich, einen kleinen Step, ja, verzichtest einfach mal auf keine Ahnung, 2 Wochen auf Kaffee, der dritte räumt die Garage auf und ein bisschen Nihilismus und der vierte geht das erste Mal campen im Leben. Ja, es gibt alle, ich versuche auch da anzugreifen, mittlerweile ein bisschen weniger missionarisch. Also ich habe auch an mir gearbeitet, ich habe lange wie ein Missionar draufgehauen und gemeint, die müssten jetzt alle in einer Woche ihren Prozess vollzogen haben, wo ich selber auch vor 7 Jahren mit angefangen habe. Da habe ich gemerkt, das hat keine Wirkung. Und es gibt die wirst du wahrscheinlich auch kennen, und das finde ich auch mittlerweile ganz interessant, die genau eben sagen, wieso machst du das, wieso, was soll das? Und ich glaube, ein Teil davon, es wird immer ein Teil geben, der es einfach nicht versteht oder verstehen möchte, ist auch okay. Ja, ein großer Teil derer, die aber zu sehr meine oder unsere Entscheidungen zu hinterfragen, warum ich nicht einfach zum nächsten Konzern weiter meine Managerkarriere verfolgt hätte mit vielem Geld und einem schönen Dienstauto können, wie man das halt so macht, ne, in gepflegten Wohnsiedlungen mit 3 Kindern. 3 ist da schon übrigens komisch. Da
ich weiß, 2. Das ist schon Hippie
vielleicht. Ja, das ist schon eigentlich Hippie, das war schon komisch. Aber da merke ich bei dem einen oder anderen auch, er geht gerade in die Diskussion mit sich. Ja, und bildet das auf mich und fragt sich, wieso macht er das? Stößt bei ihm aber die Frage an, ja, der ist ja eigentlich nicht blöd und ich finde den ja auch eigentlich ganz cool. Also er stellt sich eher die Frage, wieso machst du nicht eine kleine Änderung? Mhm. Also das ist manchmal auch, ne, wo man das Gefühl hat, ich habe es tatsächlich bei meiner Mutter auch dann eben lange beobachtet, wo mehr und mehr Aufklärungsarbeit, auch gewisse, wieso tust du das nicht, ein eigener Prozess, sich zu hinterfragen, warum macht er das? Und wenn du da bist, ich meine, was willst du mehr erreichen? Ja, weil dann hast du genau das angestoßen und wenn es nicht direkt das Eisbaden ist, so what? Ja, dann ist es ein kleiner, sehr, sehr subjektiver Step, eben mal raus aus dieser Komfortzone zu kommen.
Ich mag auf dieses missionarische Thema nochmal eingehen, das du da vorhin ansprachst, weil das hat mich in meinem Leben echt hart ausgebremst. Da habe ich mir selber so ein fieses Bein gestellt, jahrelang, weil ich glaubte, die Wahrheit zu kennen. Mhm. Was natürlich einfach, das ist das Überhöhendste, was du überhaupt von dir selber denken kannst. Und wenn du das dann eben noch in dieser Form von Überzeugtheit in die Welt trägst, wie ich durchaus überzeugend sein kann, dann kreierst du so viel Abwehrspannung und so viel Ablehnung, dass du vollkommen vergessen kannst, dass gerade genau diese Form von Wahrheit in die Welt kommt. Das verdienst du da einfach auch nicht. Ja? Und das ist für mich wahrscheinlich auch ein bisschen durch das Alter jetzt induziert, wahrscheinlich die größte Evolution oder das größte Geschenk, das ich mir machen konnte, dass ich niemals mehr irgendjemanden von irgendwas überzeugen will, sondern dass ich eher einfach nur aus mir selber, ich bin mir auch vollkommen egal, ob irgendjemand ever eisbadet oder nicht, ja. Ich weiß nur, es tut mir gut, es ist für mich toll, wenn andere Menschen daraus Inspiration ziehen. Jetzt bin ich ja nur wahrlich der Einzige, das ist nicht der Einzige, das ist ein Riesentrend mittlerweile. Aber wenn andere Leute Inspiration daraus ziehen, ja, Inspiration im Sinne von Spirit, Breath, Atmen, also irgendwie neue Formen von Lebensenergie darüber finden und sagen, ach, vielleicht versuche ich das auch mal, dann ist schon extrem viel erreicht. Ja. Und dieses etwas nicht auf Teufel komm raus zu wollen und vor allen Dingen auch nicht irgendwie dementsprechend dann zu versuchen, die Umwelt in diese Richtung zu instrumentalisieren, das ist die einzige Form der Einladung, die dann am Ende wirklich in die Verbindung führt. Und das haben auch wir als Unternehmen total falsch gemacht lange Zeit, weil wir halt irgendwie sagten, hey, die ganzen alten Strukturen sind scheiße, Management ist scheiße, Manager sind scheiße, Führungskräfte taugen nichts und so weiter, sondern wir brauchen jetzt irgendwie Leadership, wir brauchen Offenheit, wir brauchen freie Strukturen, pipapo. Das ist einfach totaler Käse gewesen. Ja. Das ist einfach falsch. Ja, das ist einfach, weil das und das permanente Oszillieren zwischen dem einen und dem anderen, das Navigieren des einen mit dem anderen einfach der Weg der Wahl ist, ja.
Ja, vielleicht muss man durch den, weil da haben wir ja auch ähnliche Geschichten, vielleicht muss man sogar durch diesen Prozess auch gehen. dass man sich erstmal sehr weit distanziert, weil man ja auch, was wir gerade gesagt haben, die Schwierigkeit, das System positiv zu beeinflussen, also so, dass man zumindest Wirkung sieht, auch substanzielle Wirkung, so hart ist, dass man sich ja da reinsteigert. Ich mag, und ich kann sagen, auch das ist ein Thema bei Startups, du wirst das kennen, die sollen auf die Bühne, die sollen pitchen, die erzieht man überzeugt quasi zu
mal.
Etwas,
überzeugt
was man
mal,
denen nachher zum Vorwurf macht im Prozess, wo man sagt, du musst das verkaufen, du musst das pitchen, du musst overselling, das muss mehr amerikanisch und du trainierst da was an, weil du ja in dem System was verändern wirst, was du dann nachher vom System wiederum negativ konnotiert bekommst.
Genau.
Das ist ja auch eigentlich ein wahnsinniger Spagat, dem da irgendwie gerecht zu werden und dann trotzdem wirkungsvoll zu bleiben, mit sich im Reinen. Das zeigt ja nur mal die Komplexität und Facettenreichtum.
Ja.
Dauerhaft authentisch an Innovationen zu arbeiten und arbeiten zu dürfen, das ist noch wirkungsvoll. Mhm. Weil ich hätte auch irgendwann so weit sein können, dass ich mir den Bus schnapp und sage, wir ziehen jetzt nach Nordnorwegen oder irgendwas, die Ideen haben wir alle durchgespielt, oder Süditalien oder was auch immer.
Ja.
Aber mir ist jetzt auch ganz egal, du bist nicht mehr missionarisch, wenn es keiner will, ne, kennst du auch, oder? Die Gedanken hast du mit Sicherheit mal abends.
Dann natürlich.
Klar. Wenn keiner Bock hat auf das, dann lebe ich halt mein eigenes Leben irgendwie. Ich bin ja zufrieden mit mir.
Ja. Aber da bist du genauso weit wie ich im Zweifel, dass du weißt, dass fuck you immer auch gleich fuck me heißt. Ja?
Genau.
Also im Sinne von, was brauchst du, brauchst dich doch nicht über jemand anderen überhöhen, wenn der etwas irgendwie nicht will oder nicht anerkennt und so weiter, dann ist es halt so. Und wahrscheinlich kommen wir auch so ein bisschen daher, dieses Weltverändern wollende, das ist einfach auch der massive Holzweg. Ja? Also du kannst, das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst dich selber so verändern, dass dein unmittelbares Umfeld diese Form von Veränderung vielleicht miterlebt, sieht, das vielleicht irgendwie zu einem Unterschied im unmittelbaren Umfeld führt, aber sicherlich nicht in der Welt. Ja. Überhaupt keinen Anspruch mehr darauf, die Welt zu verändern. Den hatte ich lange und der hat mir wahnsinnig im Weg gestanden. Also es ist einfach Käse gewesen.
Ich hatte den auch, Christian. Ich kann mir vorstellen, dass uns das Ganze oder auch diese extremst große, überambitionierte Mission, die wir da vielleicht in uns getragen, aber auch eben die Kraft gibt, jetzt balancierter einzuwirken, also dass du es wahrscheinlich, ich meine, da wirst du auch viele kennen, die, ich sag mal, sanfter da rangehen, weniger überzeugt, die aber dann, und mit Einknicken meine ich kein Wertnis einknicken, ja, aber die sich dann doch wieder eben vielleicht nicht so resistent gegenüber den alten Patterns dann auch wieder in Anführungsstrichen einfangen lassen. Das hab ich täglich, wo man mir sagt, und jetzt, wo es mit Frieda dann mal nicht mehr so lauf, so ungefähr sehen wir dich wieder.
Klar.
Sehen wir dich wieder auf unserer Seite.
Ja, klar. Ja.
Bist du wieder.
Kommst du wieder zur Vernunft zurück.
Und wo du auch, das hast du auch. Natürlich spielt da was in dir. Und in dem Moment, wo ich es auch nur geäußert habe, dass da in mir selber was arbeitet, was wieder öffnet sind, haben natürlich die Leute, die eh schon am Zweifeln waren und das auch im Respekt mir gegenüber nicht so geäußert haben, die haben natürlich gesagt, genau, da musst du wieder rein. Das arbeitet natürlich.
Ja, klar. Ja. Gleichzeitig sind es ja keine Heldengeschichten, sondern es sind ja Heldengeschichten und Trauergeschichten gleichzeitig. Also bei mir hält sich Freud und Leid so massiv die Waage. Tatsächlich ist es immer 51% Freud und 49% Leid, weil ich einfach die Art und Weise, wie ich mein Leben mittlerweile navigiere, zwischen diesem letzten Endes diesen ganzen alten Triggern, die ich natürlich auch immer noch irgendwie habe, und dem neuen Selbstbewusstsein im eigentlichen Wortsinne, das ich mir aufgebaut habe, diese Oszillation zwischen dem einen und dem anderen, die ist per se, ist sie immer da, ja. Und wenn du mir jetzt sagst, da liegt ein Sack mit 10 Millionen Euro, nimmst du den oder lässt du den stehen? Dann würde ich schon sagen, den würde ich schon nehmen. Den würde ich nur heute völlig, völlig, völlig anders irgendwie nutzen, als ich ihn vor noch wahrscheinlich 5 bis 10 Jahren irgendwie genutzt hätte. Ich würde völlig andere Dinge mit dem Geld mittlerweile tun. Und habe ich das Bedürfnis nach wirtschaftlicher Sicherheit, nach Kontinuität, nach irgendwie Stabilität? Ja, klar, habe ich die. Und gleichzeitig weiß ich genau, dass sobald ich diese Stabilität fühle, mich irgendwie oder ich mich selber wie in die Instabilität bringen werde, weil ich einfach die Instabilität so gerne habe. Mhm. Weil durch die Instabilität immer etwas erwächst. Es entsteht immer Entwicklung durch die Instabilität und auch durch die Uncomfortableness. Ja, wie gesagt, die Eisbaderei, das fühlt sich teilweise dann nicht so geil an. Aber danach, der mittel- bis langfristige Effekt aufs ganze System, der ist so super, dass der ganze Kurzfristschmerz einfach dagegen sozusagen verblasst. Und in dieser Lebensintensität möchte ich für den Rest meiner Zeit sein, weil da eben die persönliche Entwicklung und das persönliche Wachstum liegt. Und wenn ich im Konzern, im Eckbüro, irgendwie meine 500.000 im Jahr nach Hause räume, dann weiß ich ganz genau, da habe ich so unendlich viel von meiner Persönlichkeit und dem, was der Welt potenziell geben könnte, abgeknapst, dass ich da mit Sicherheit nicht wieder zurückgehen werde. Ja, außer diese Kontexte ändern sich dergestalt, dass wirklich Innovationen und auch interne Disruptionen nicht nur bestraft, sondern auch letztlich nachgesucht wird. Aber das werde ich in meiner Lebenszeit, glaube ich, in der Art und Weise nicht mehr erleben.
Also das glaube ich bei allem Optimismus und der gelben Hose, glaube ich das auch nicht. Also ich sehe ja auch eben diese Bewegung, aber dass das stattfindet. Ich kann das total nachvollziehen und fühlen.
Ja, also das ist so. Und jeder lebt das Leben, das er verdient. Und ich verdiene genau dieses. Und ich habe es mir eben auch in großen Teilen gewählt. Und das ist für mich auch das Freisein-Ding. Ja. Also dieses sich abstrahieren von diesen ganzen alten Mustern ist für mich meine Definition von frei. Das war auch nur meine. Ja, die ist nicht richtig, die ist nicht falsch, das ist meine. Und anhand derer navigiere ich mich im Augenblick eben durchs Leben anhand völlig anderer Parameter, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist. Und das ist für mich im Moment so passend. Du hast ein Thema mitgebracht, das ich noch nicht kenne und auf das ich jetzt reagieren darf. Erzähl mal, was du mitgebracht hast.
Ich habe ein Thema mitgebracht und da will ich was ablesen. Und die Geschichte dahinter ist auch ganz witzig, weil ich gestern gebeten worden bin, mir eben ein Thema mitzubringen, ja, was wir beide
Gruß an die Küche oder an die Redaktion, ja, vielen Dank.
Gruß an die Redaktion, Claudia, ganz lieben Dank, hat mich gestern da nochmal drum gebeten. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich mein ganz, ganz persönliches ChatGPT angeschmissen, weil ich habe Claudia gesagt, ich würde gerne über die große Implikation, die uns immer schneller werdende Technologie mitbringt, aber eben auch Einfluss auf unser gesellschaftliches Modell haben wird. Man kann Technologie jetzt extremst positiv sehen.
Ja.
Ja, als Hilfe, der Mensch kommt in den Mittelpunkt. Man kann Technologie genauso gut, das muss ich dir nicht erzählen, als Gefahr sehen. So, und ich habe mein persönliches Co-Founder in Form eines ChatGPTs angeschmissen und ein bisschen mit ihm philosophisch hin und her geschrieben. Er hat mir folgenden Spruch oder Satz mitgebracht, der jetzt so ein bisschen einleitend auch dienen soll, mit dir, mein lieber Christian, darüber so ein bisschen zu diskutieren. Und er sagt folgendes: Technologie ist sowohl ein Werkzeug der Befreiung als auch ein Mittel der Kontrolle. Abhängig davon, wer die Knöpfe drückt. Und was mich interessieren würde, wäre einfach mit dir eben auch diese Diskussion zwischen dem, ja, zwischen der Möglichkeit auch, wir sehen es in sehr autokratischen Staaten wie China, der Totalüberwachung, Social Scoring. Ich glaube, da gibt es genügend Beispiele und auch Ansätze, wo wir durchaus dystopisch drauf gucken könnten. Ja, auch genug Material aus Hollywood. Und, ja, es gibt aber eben auf der anderen Seite, und ich glaube, da sind wir beide ja auch ein großer Fan von, ähnlich faszinierende Sichten auf, was uns alles mit künstlicher Intelligenz etc., was mich ja auch im beruflichen Alltag täglich prägt, mit sich bringt. Aber und das ist eigentlich die Frage, Christian, wir kamen auch eben, um vielleicht nochmal auf das tagesaktuelle Habeck-Thema zu kommen, die hängen ja alle miteinander zusammen, die sind alle nochmal... Diese Transformation, auf den wir jeden Einzelnen mitnehmen wollen, überlagert von einer immer schneller werdenden Technologie, die ja nochmal zusätzlich eine so große Unsicherheit birgt. Ja, was kommt da morgen? Und was haben wir jetzt zu tun, als jeder für sich, aber auch als Gesellschaft, damit die Technologie uns dahin bringt, wo wir sie brauchen, glaube ich, wo sie uns ein Hilfsmittel wird und nicht dahin bringt, wo uns, ich sag mal, ein großes soziales Netzwerk, ja, so manipulativ, da bräuchte es 1 Million Christians und Olas noch irgendwie im kleinen Wirkungsumfeld aktiv zu werden, weil sie uns einfach in die Richtung drängt, wo sie uns gerne hätte als Gesellschaft. Und das wird möglicherweise nicht in unserem Interesse sein.
Ja, dein Co-Founder ist halt sehr schlau und stellt dementsprechend auch sehr anspruchsvolle Fragen. Und die Antwort als solche kann ich dir darauf gar nicht geben. Ich kann dir nur sagen, wie ich versuche, mich durch diese ganze Evolution, Revolution technischer Natur durchzunavigieren. Und das ist die, mehr und mehr einfach auf mein Gefühl, auf meine Intuition zu vertrauen und die Intuition vor allen Dingen auch weiter zu füttern. Also meine Fähigkeit, Intuition zu empfinden, weiter zu füttern. Sprich, mich in die Natur zu begeben, mich viel zu schlafen, mich mit mir selber zu beschäftigen, im Sinne von alle Dinge, die von außen auch technisierte Natur auf mich einprasseln, ob das jetzt Social Media ist oder irgendwelche Manipulationen durch KI, generierte Videos, die fake sind und irgendwas. Also das, was wir glauben sollen, muss ja immer noch erstmal alles durch unseren Filter durch. Ja, also jeder Impuls von außen muss durch den Filter durch. Und ich versuche, meinen Filter so auszugestalten, dass er maximal achtsam, maximal aufmerksam und maximal immer noch emotional ist. Und ich möchte mich einfach versuchen, als Individuum nicht manipulieren zu lassen von den Dingen, die permanent versuchen, mich zu manipulieren. Und das ist natürlich ein extrem schmaler Grat, weil ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin Teil dieser ganzen medialen Wellen, die permanent über uns drüber kommen. Und auch ich werde im Zweifel in meinem Leben noch hart auf meine Wirklichkeitswahrnehmung geprüft werden, im Sinne von, stimmt es oder stimmt es nicht. Und das Einzige, was ich versuche für mich zu tun, und vielleicht können wir das gesamtgesellschaftlich tun, ist, unseren Muskel auszuprägen im Sinne von, was fühlt sich denn hier wahrhaftig an, was fühlt sich hier nicht wahrhaftig an. Wer hat Interesse daran, dass ich glaube, was mir da gerade vorgesetzt wird? Und dann ist dann im Zweifel derjenige, der die Knöpfe drückt. Und wenn ich merke, dass ich da irgendwie in ein Muster reingezogen werde, dass per se, wenn ich jetzt mit meinem Reizreaktionsmuster nichts dagegen setze, dass es demjenigen oder dieser Instanz nutzt, dann muss ich mir selber Einhalt gebieten können. Also ich glaube, dass das ganze Thema Reizreaktion und der Raum dazwischen unendlich wichtig wird für uns Menschen, wenn wir in irgendeiner Form über die Technologie die Oberhand behalten wollen. Also wirklich aktiv, achtsam zu reflektieren, was wer gerade in welcher Form von einem will und sich da dann sein eigenes Wirklichkeitsbild zu kreieren. Und Wirklichkeit ist immer Wahrnehmung plus Deutung. Und wenn ich wahrnehme und als wahr wahrnehme, was sich für mich als solches wahrhaftig real anfühlt, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen, statt permanent nur zu glauben, was man mir vorsetzt. Und wir stehen da als Gesamtgesellschaft vor unglaublichen Herausforderungen, weil diese Fähigkeit im Sinne von nicht nur zu denken, sondern auch ganzheitlich zu erfühlen, was ist, die wird uns von Kindesbeinen an als solches abtrainiert. Durch die Art und Weise, du hast vorhin das Schulsystem genannt, wie wir irgendwie Wissen wiedercoin, wie wir versuchen irgendwie uns letzten Endes in den gesellschaftlichen Muster doch irgendwie anzupassen. Die Art und Weise, wie wir versuchen, Konflikte zu vermeiden, wie wir uns als Einzelne permanent versuchen, irgendwie zu schützen vor dem anderen, nur um irgendwie persönlich sicher zu sein. Das sind alles Parameter, die genau gegen diese Form von Öffnung und die genau gegen diese Form von ganzheitlicher Wahrnehmung schlagen. Und diese für mich, und ich kann wiederum nur von mir sprechen, die für mich meine ganzen Sinne, mein ganzer Sinneskorridor, der mir als Mensch geschenkt worden ist von der Natur, so zu nutzen, dass ich für mich immer wieder neu einfach das kalibriere, was für mich wahr ist. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, dass ich mich in dieser Welt weiter navigieren kann. Und wir haben als Gesellschaften einfach die Herausforderung, dass wir genau in diese Ganzheitlichkeit kommen müssen, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir versuchen, das alles kognitiv nur zu bewältigen, wird uns die KI wegfegen. Wenn wir nur versuchen, das mit der linken Hirnhälfte zu schaffen, wird uns die KI fertig machen. Und genau das ist ja das Schöne, von dem ich auch immer sage, Digitalisierung ist Technisierung plus Humanisierung, dass diese ganze Humanisierung bedeutet, dass wir Menschen auch wieder wirklich weg aus der linken, also nicht weg aus der linken Hirnhälfte, aber linke Hirnhälfte plus rechte Hirnhälfte plus alles, was uns als Körper ausmacht, dazu nutzen, um Energien einfach ganz anders wieder zu taxieren, ganz anders wahrzunehmen, was ist denn eigentlich alles da? Vorhin im Auto haben wir gesagt, wie gut uns die holländische Nordsee tut, im Sinne von, das ist ein Kraftort, an dem wir uns auftanken. Ja, klar, da ist irgendwie das Meer und das fühlt sich irgendwie gut an, aber warum fühlt sich denn besser an als vielleicht irgendein Bürogebäude in Wanne-Eickel? Weil vielleicht einfach Energien um uns rum sind, die uns in einer Art und Weise beeinflussen, die uns wieder einfach gewahr machen, dass wir Menschen sind, dass wir leben, ja, dass wir ganzheitlich wahrnehmen können. Und in diese Form von Ganzheitlichkeit wieder reinzuwachsen in Wahrnehmung, das ist genau die Aufforderung, die KI insgesamt an uns stellt. Und wenn wir die hören, steht uns, glaube ich, echt ganz Geiles bevor. Und dann können die Knöpfe manipulativ drücken wollen, auch gerne drücken, weil wir durchschauen's. Und wenn wir diesbezüglich die Blindheit, die uns ankonditioniert worden ist, weiter aufrechterhalten, wird der mit dem Knopf gewinnen.
Spannend. Also super, erstmal echt super toll. Du weißt, dass ich da genauso fühle. Ja, und vieles eben ja auch immer wieder. Ich sehe es in der Tat auch, ich bin fasziniert als Ingenieur, der ich ja auch noch bin, irgendwie, also bin, ich meine, das ist das
aus meiner
Ausbildung, ja. So, aber von den Möglichkeiten, die uns eben jetzt eine KI und vieles andere auch bringen wird. Ich bin aber genau wie du auch, ich sehe es als Challenge an den Menschen, wieder die Intuition, das Rechtsgehirnhälftige. Weil was wir derzeit probieren, was du auch viel, finde ich, in Diskussionen, vielen Panel-Diskussionen, wo ich bin, Veranstaltungen, Konferenzen, wir versuchen immer das, was uns droht, wenn ein Falscher an dem Knopf sitzt, durch linksgehirnhälftige Aktionen.
Genau.
Ich lese dann, Adobe will jetzt irgendwie Fake News erkennen. Ja, da würde ich so sagen, nein, dann macht der es wieder besser. Wo ich immer sage, Leute, wie bescheuert ist denn das alles? Wir versuchen das immer reinzuholen. Wir müssen was ganz anderes trainieren.
Genau.
Und wir beide haben es ja eben im Auto auch schon gehabt, ob es jetzt dieser Ort war, der uns gut tut, wo wir noch gar nicht genau wissen, warum. Aber ich glaube, wir haben uns schon so geöffnet, das überhaupt wieder zu fühlen und wahrzunehmen. Und das ist ja genau der rechte Teil, warum ich auch immer sage. Ich kann mich erinnern, wir hatten eben die Konzernkarriere hinter mir. Ich habe irgendwann mal was geschrieben, wo mir im Konzern tatsächlich mein damaliger Chef Christian gesagt hat, ich werde zu emotional.
Ja, der Klassiker. Ja,
also
Emotionen haben im Beruf nichts verloren.
Emotionen
kennen wir alle noch.
Das hat auch, da war ich auch noch nicht weit auf meiner Reise. Das hat natürlich damals was mit mir gemacht, weil ich auch auf den Chef durchaus mit Respekt, würde ich auch heute noch so nicht.
Ich auch, aber auf alle meine.
Aber reagiert habe und die Meinung. Und ich habe wirklich gedacht, boah, ist was dran, so emotional. Ich würde sagen, heute die Emotionen zu fühlen und zu wissen, dass sie bestehen und sich davon nicht impulsiv treiben zu lassen. Aber sie eben zu öffnen und eben dann darauf zu reagieren, was dort mit zunehmender Technologisierung kommt, das wird uns helfen ohne Ende.
Klar.
Das ist der ganz große Punkt, genau den du siehst, ich auch so, der wird uns ganz andere Möglichkeiten geben, weil er uns praktisch dem, ich sag mal eher faktisch langweiligen, ja Hilfsmittel an die Seite stellen, die wir einfach auch gar nicht,
absolut,
sei es in der Medizin, ich sehe, du hast eine smarte Watch, ich lasse mir hier über Ringe schon alleine aus meiner beruflichen Neugier vor Daten und ja, alles messen und, dann finde ich das eine riesen Faszination, was da möglich ist. Wir können es aber nie faktisch so eingrenzen, dass der Falsche am Knopf, das können wir nicht, das
also
sind wir nicht in der Lage zu.
Ja, wenn ich versuche, das irgendwie zusammenzufassen auf irgendwas Schlaues oder Fassbares, dann ist es, wenn wir uns auf KI wirklich vorbereiten wollen, gehen wir einfach in den Wald, ziehen die Schuhe aus, fühlen mal den Waldboden unter unseren Fußsohlen, hören den Vögeln zu und überlegen einfach mal, was das mit uns macht.
Mhm. Genau.
Also das klingt jetzt zwar ein bisschen pathetisch und auch ein bisschen eh so vielleicht, aber diese Fähigkeiten, überhaupt wieder das alles wahrzunehmen, ja, und auch diese Gnade und Größe von allem überhaupt wieder sehen zu können, jenseits des, ich muss mir sozusagen erklären, warum Adobe mir jetzt den nächsten Filter hier schützend vor die Nase hält. Ich glaube, das ist der Weg der Wahl. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist die einzige Waffe, die wir Menschen haben, ist uns Menschen. Und zwar nicht als Waffe, sondern einfach als ganzheitliche spürende Wesen.
Ja. Ich habe damals, als wir angesprochen hatten, die Reise, diese Busreise, diesen 7 Monate, ich weiß genau, wie wir, damals waren meine 3 Kids, lass mich nicht lügen, 11, 9 und 8. Ja, kleiner, Quatsch, die waren noch was kleiner. 6, 7 und 9, so, Entschuldigung. Und wir haben die Vision Boards malen lassen. Wir haben die einfach mal leben lassen. Mhm. Ja, irgendwo, wo, ich weiß, das war in Dänemark am Strand. Und wir haben einfach gesagt, was nehmt ihr hier auf? Wofür wollt ihr stehen? Und so, wo ein klassisches System sehr linksgehirnhälftig erstmal sagen wird, kannst du keine 6-Jährige nach Werten fragen. Ja, das machen wir in der Berufsschuleignungstest, Schlag mich tot, Assessment Center, wieder kommst du in so eine Maschine, musst 20 Fragen beantworten, dann spuckt der dir aus, du sollst Koch oder eben Jurist werden. Ja, und das war wirklich wie eine Blume zu sehen, die erstmal so schockiert bezüglich des ersten Wasserschusses war, aber dann anfing, was da rauskam.
Klar.
Wo ich immer gedacht habe, das ist genau das, was ich in meiner, du hast es angesprochen, Managerkarriere im Konzern über Hochseilkletterkurse oder irgendwelche Team-Events zusammen ein Floß bauen oder sowas, was sie wieder zwanghaft irgendwie Kreativität und aufeinander Acht geben und Teamarbeiten erzwingen wollten, ja. Was aber aus einem Mit-30er oder heute Mit-40er eigentlich durch so ein blödes Floß viel schwieriger beizubringen ist, als wenn ich die einfach mit 6, also, worauf will ich hinaus, Chris? Ich will darauf hinaus, du sagst, durch den Wald gehen und das finde ich genau richtig, aber was können wir als Gesellschaft heute machen, dass es mehr als uns geht, außer einfach Eis zu bahnen oder durch den Wald zu gehen oder mit Kindern 6 Monate durch Europa zu reisen? Das ist ja auch nicht für alle das Richtige. Ja, aber was?
Nee, ich glaube, ganz ehrlich, man kann ganz viel tun und tut man jemals genug? Ja, weil du kannst dich eben auch da, letzten ist es auch so eine linke Hirnhälfte, ich muss noch mehr tun dafür, dass die Welt genesen kann. Nee, muss ich nicht. Wenn ich für mich selber einigermaßen Frieden gefunden habe und mich selber in einer Art und Weise durchs Leben navigiere, in der ich einfach einigermaßen gesund, ohne große Kollateralschäden für mich und andere zwischen Leben und Tod mich da navigiere, dann habe ich ein vernünftiges Leben gelebt.
Ja.
Und ich glaube auch da, dass die Gelassenheit und Und der an der Stelle der Optimismus, dass die Dinge einfach gut werden durch das, was aus einem selbst insgesamt kommt. Und es dürfen halt immer irgendwie auch Liebe und Zuversicht und Zugewandtheit und Verbindungsgesuch und so weiter sein. Ich glaube, wenn wir das aus uns selbst heraus einfach permanent aufrechterhalten können, dann haben wir alles getan, was die Welt von uns haben will.
Und ja, das glaube ich auch.
Du kannst dich immer dieses neoliberale höher, schneller, weiter in puncto Bemühungen, kannst dich immer reinsteigen und dann ist alles nie genug. Aber das macht dich auch nicht glücklich. Also deswegen am Ende Hauptsache die Haare liegen. Also es ist einfach, das hat ist am Ende das Motto, dass das einem selbst auch dringen darf. Eben dieses dieses nicht, eben nicht missionarische, von dem du vorhin gesprochen hast. Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, um Wirkung zu erzielen.
Und ich glaube, dass du hast es eben angefangen mit der Pandemie, die uns insbesondere, ja muss man auch sagen, hier in Deutschland einfach mal gezeigt hat, dass Online-Banking doch nicht so gefährlich ist, dass Homeoffice eine Alternative sein kann. Über die anderen Herausforderungen, die wir jetzt alle gerade sehen, uns auch reinzwingt in vielleicht, würde man in 10, 20 Jahren oder noch weiter zurückgucken, in eine ganz große Transformation, die aber, wenn wir die richtig gestalten, ja, mindblowing sein kann, ja, also so sehe ich das, ja,
ja,
wo man dann vielleicht rückblickend sagen würde, ja, zum Glück kam das alles so,
genau,
ja, zum Absolut. Glück haben wir da den Nudge, den wir beide auch ganz persönlich auf unserer Reise ja bekommen haben, den man ja auch braucht, aber bekommen. Und für mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, glaube ich auch, ist unsere Mission da weiter, nicht missionarisch, aber an uns zu arbeiten und dort, wo es gewollt ist und resoniert, eben auch Leute mit zu begeistern, sehe ich auch daran, dass die Symptome, wenn man jetzt, sag ich mal, mit einem Fieberthermometer reinmessen wollte, links gehirnhälftig, wenn ich lese, immer unzufriedene Mitarbeiterstudien, Gallup,
klar,
Burnouts und so, es ist ja was da, ne? Ich das ist auch das, was ich oft sage, ja, wenn ihr alle so zufrieden seid, wie ihr tut, wenn es schon mal drum geht, komm doch wieder zu uns, so ungefähr, ja, dann würde ich auch wirklich schon lange davon abgesehen haben und würde tatsächlich irgendwo in der Pampa wohnen und da mein Ding drehen.
Ja.
Aber es ist ja ein Bedarf auch da. Also man merkt es ja an allen, die eben keine Lust haben auf genau das, was du sagst. Komm, jetzt machen wir alles online, aber wieder höher, schneller, weiter. Umsatzzahlen und. Ne, einfach nur ein anderes Medium, aber der gleiche alte Wein dadurch.
Wir werden klarkommen. Forecast Nummer 2 ist mehr oder weniger in the books. Was ist denn dein Fazit aus den letzten 50 Minuten, 41 Minuten und 45 Sekunden?
Mein Fazit ist, dass mir jegliche Diskussion mit dir immer unglaublich viel Spaß macht, bei mir unheimlich viel weitere Gedanken auch anregt und ich natürlich auch hoffe, dass das dem Zuhörerpublikum genauso geht, dass wir auch da den einen oder anderen begeistern konnten über das, was wir uns unterhalten. Ich freue mich, das Thema, was ich mitgebracht habe, mit dir so philosophisch und ja, auch aus meiner Sicht dann doch groß, auch mit einer ganz klaren Empfehlung, was zu tun ist, hier diskutieren zu können. Und ich bin immer gerne hier. Keep on going. Lieben Dank, dass ich hier der Gast sein durfte.
Ja, Riesenfreude. Also es war auf jeden Fall ein Fanal gegen die Denkfaulheit. Und ich hoffe, dass wir auch die Philosophie in einer Art und Weise vermitteln konnten, die Menschen da draußen irgendwie Hoffnung und Freude irgendwie gibt. Ich glaube, man hat aus uns beiden wahrscheinlich viel Überzeugung gespürt und gleichzeitig auch viel Verzweiflung, weil das, was da draußen ist, das hat so ein bisschen beides. Ja, also die Notwendigkeit, optimistisch in die Zukunft zu schauen und gleichzeitig sehr skeptisch sein zu müssen. Und ich glaube, dass sich die Dinge diesbezüglich auch gut wechselseitig bedingen können. Und we'll keep you posted. Es wird weitergehen mit dem Forecast. Olaf, tausend Dank, dass du hier gewesen bist. Deine Inspiration und deine Hose und alles, was dich und dein Licht ausmacht, ist hier in diesen Hallen immer herzlich willkommen und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn du dabei bist. Vielen Dank und Danke. Bis zum nächsten Mal.